Ich würde überhaupt nicht über Ergebnisse nachdenken.
Es ist einfach so.
Daher gibt es auch keine Patentrezepte.
Aber im Voraus war quasi die Unsicherheit.
Und er weiß selber, dass ihm das total schadet.
Was macht man da? Wie bereitet man sich vor?
Was das schon? Ist das schon das Bestmögliche?
Das andere ist es zu erleben und wie man dann darauf reagiert und was man macht.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Wir haben heute einen sehr tollen Podcast-Gast hier, und zwar Antje Heimsöth. Sie ist Mentaltrainerin, hat über 14 Bücher geschrieben, auf der ganzen Welt unterwegs und unterstützt Unternehmer und Profisportler in Situationen, in Drucksituationen, fokussiert und mental da zu sein. Und was sie da genau mit den Leuten macht und wie man an die Dinge herangeht, erfährst du hier in der Podcast-Episode. Viel Spaß. Antje, wie bist du zum Mentaltraining gekommen?
Gute Frage, denn ich war in meinem ersten Berufsleben Geodätin.
Geodätin, was ist das?
Genau, das wissen die allerwenigsten. Ich war Vermessungsingenieurin. Ich hatte ein zweites Staatsexamen und war wirklich 13 Jahre draußen unterwegs und habe Gebäude, Straßen, Grundstücke vermessen. Und dann gab es einen Break 1998. Ja, dann bin ich zu dem gekommen, was ich heute mache. Habe angefangen mit einer klassischen NLP-Ausbildung und habe dann damals überlegt, will ich jetzt eine von vielen sein, die dieses Thema anbietet, oder was könnte ich so als Nische mir suchen, so wie ihr ja was gefunden habt, ne? Was ein Nischenprodukt. Und was Besonderes. Und dann habe ich in meinem Master eine Arbeit geschrieben über das Thema Mentaltraining. Damals für Reiter, weil ich selber Reiterin bin. Und das habe ich dann erweitert und habe das für Sportler angeboten. Dann habe ich festgestellt, allein von Sport kann ich nicht wirklich leben, weil nur 0,1% verdienen Geld. Der Rest krebst eher am Existenzminimum. Und dann kam mal BMW auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Frau Heimsöth, wir wollen auch gewinnen. Wording mag ein bisschen anders sein, mentale Strategien sind doch sicher dieselben. Und dann habe ich gesagt, ja, da habt ihr recht. Und habe dann angefangen, das in Unternehmen anzubieten und eben ein Unternehmen zu machen. Und habe dann 2011 einen Newcomer Award im Speaking gewonnen und bin dann, ja, war dann so ein bisschen Wink mit dem Zaunpfahl und bin dann auf die Bühne.
Verstanden. Bei dir sind ja viele Hochleistungssportler, die in der WM sind, die bei Olympia sind und am Tag X abliefern, und dann Unternehmer, die Produktpräsentation, Ansprache vor der ganzen Firma, Belegschaft oder der ganzen Welt, je nachdem, haben. Du hast ja 14 Bücher geschrieben, unter anderem 111 mentale Hacks, können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Meine Frage ist, bei den Leuten, die du behandelst, was ist denn so der klassische Chronotyp oder was ist die Herausforderung, die die haben?
Also Vorsicht, ich darf nicht behandeln. Ich bin keine Therapeutin, ich bin Coach. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Thema rechtliche Rahmenbedingungen. Ich begleite Menschen mit unterschiedlichsten Themen. Natürlich kommen viele zu mir, weil sie einfach sehr aufgeregt sind vor großen Wettbewerben, einer Präsentation, die sehr entscheidend für das Unternehmen sein kann, oder eine Rede auf der Bühne. Ich habe zum Beispiel gerade eine junge Frau begleitet, die das erste Mal für ihr Unternehmen auf einer Veranstaltung gesprochen hat und wollte das natürlich möglichst gut machen, auch für den Chef, dass er nicht enttäuscht ist. Und die habe ich dann mental, aber auch als Rednerin vorbereitet. Dann kommen ganz viele kommunikative Themen, weil in meinen Augen reden wir zu wenig miteinander, direkt. Wir reden viel über WhatsApp und E-Mail-Ping-Pong, aber wir reden miteinander zu wenig. Also geht es um solche Themen, es geht um Konzentration und Fokus, es geht um Entspannung und Regeneration, weil wir, also Sportler wissen darum, sie müssen sich entspannen und regenerieren, weil sonst werden sie am Tag X keine Topleistung abrufen können. Aber was macht die breite Bevölkerung? Was macht der High-Performer im Unternehmen? Was macht der Unternehmer selbst? Viele achten viel zu wenig drauf, auch das Thema Schlaf. Viele unterschätzen die Bedeutung des Schlafs für die Gesundheit. Das sind alles so Themen. Ich habe selber über 40 Ausbildungen gemacht, daher bin ich relativ breit, was die Themen anbetrifft.
Verstanden. Sport, Mentaltraining, Unternehmertum. Was können Unternehmer von Profisportlern lernen bzw. mental übernehmen?
Also einer wirklich der größten Punkte ist das Thema Entspannung und Regeneration. Und Entspannung und Regeneration heißt ja nicht, mit dem Handy irgendwo zu sitzen und Doomscrolling zu machen, sondern wirklich für sich nachzuspüren, zu lernen, wie fülle ich zum Beispiel auch zwischen zwei Wettbewerben wieder meinen Energiespeicher auf. Ja, weil wenn ich am Donnerstag geht's los und ich habe von Donnerstag bis Sonntag mehrere Wettbewerbe, brauche ich am Sonntag noch genauso viel Energie wie am Donnerstag. Das gilt natürlich übertragen auch auf für den Alltag eines Unternehmers. Und zu schauen, was gibt mir den größten Benefit, wie kann ich mich am schnellsten regenerieren, erholen und meinen Energiespeicher wieder füllen. Und der Mensch ist ja sehr einzigartig und es gibt es kein zweites Mal, daher gibt es auch keine Patentrezepte. Ich muss immer wieder schauen mit jedem Menschen selbst, was passt zu ihm oder ihr. Ja, und dann geht derjenige nach Hause, muss das im Alltag, im Wettkampf, auf der Bühne, je nachdem, wo er es braucht, anwenden. Und dann kommt er wieder und dann schaut man, was hat funktioniert, was nicht, wo braucht es noch was, wo macht er vielleicht auch irgendwas noch nicht so richtig. Thema Atemtechniken, weil für mich ist Atmung einfach einer der größten Optionen, die wir einfach haben. Ja, also auch diese Thematik Atemtechniken, Meditation, bekannt Federer, Djokovic, Mihambo, die sehr viel meditieren, um zu lernen, ihre Gedanken zu kontrollieren oder an sich vorbeiziehen zu lassen, weil wir können ja nicht denken, zu sagen, jetzt denkt man nicht so viel nach, bringt gar nichts. Und dann das ganze Thema Konzentration und Fokus, weil wenn ich mich nicht konzentrieren kann, Golfsport dauert 3-4 Stunden, manchmal auch länger. Und da wird zum Beispiel dann der Fehler gemacht, dann will jemand sich über die gesamte Zeit konzentrieren. Das geht gar nicht, das kann unser Gehirn nicht leisten. Sondern zu lernen, wann muss ich mich konzentrieren, wie komme ich da wieder rein und wann darf ich mich wieder rausbegeben aus der Konzentration oder dem Flow. Und das hinzubekommen, ist halt total wichtig.
Verstanden. Okay, das heißt, es gibt mehrere Ebenen, wo du rangehst. Ja. Das heißt, einmal das Mentale, wie stellt man sich darauf ein? Und dann das Körperliche, dass man körperlich regeneriert, um Energie zu haben durch Atemübungen, Schlaf hast du erwähnt.
Und zwei weitere Ebenen, Verhalten und Emotionen. Überleg mal auf dem Golfplatz, wie viele Emotionen da so mit unterwegs sind, wie oft da Schläger ja, im See landen, im Wald oder wieder mit viel Wut im Golfbag verschwinden. Und es ist ganz wichtig, Emotionen zu verstehen und zu nutzen, weil wir bestehen ja aus Emotionen und wir können sie ja nicht abschaffen oder abgeben oder bin auch kein Fan davon, sie zu unterdrücken, sondern sie zu nutzen. Und natürlich darf man auch mal wütend sein und traurig sein, ganz wichtig, aber ich sage immer zeitlich begrenzt.
Okay, verstanden. Dann lass uns doch mal an einem konkreten Beispiel reingehen. Ich habe mehrere Freunde, das sind Profisportler und dann Europameister im Boxen oder jetzt dann Thomas Rosmüller, einer der weltbesten Golfer, ist jetzt bei der BMW Open Sechster geworden oder Eishockey-Profis. Ich konnte zum Beispiel, ich war bei den BMW Open, vor 2 Wochen war das und dann habe ich an Thomas zugeschaut, wie der zum Beispiel gespielt hat. Steht am Tee, es steht viel Druck, es entscheidet Ohrpatt zwischen sag mal, mehreren 100.000 Euro. Was macht man da? Wie bereitet man sich vor? Also der steht konkret am Abschlag oder wie würdest du im Voraus dich vorbereiten und was machen? Oder wie würdest du an die Sache, weil du machst ja nicht selbst, sondern du bereitest ja die Sportler darauf vor.
Genau, also sind mehrere Dinge. Das eine ist, und das hatte ich gerade gestern erst in einem Coaching, wie bereite ich mich auf das Turnier vor oder auf eine Meisterschaft vor. Das andere ist während des Turniers, wie agiere ich da? Und im Golfsport ist absolut wichtig Rituale.
Rituale?
Ja, Pre-Shot-Routine, Post-Shot-Routine, Putt-Routine und die immer zu machen, gleich. Nicht mal machen, mal nicht, spiele ich gut, vergesse ich sie, spiele ich schlecht, erinnere ich mich vielleicht dran oder umgekehrt, sondern Routinen geben Sicherheit. Das ist das, was zum Beispiel auch der Unternehmer wieder lernen kann. Feierabendritual, damit ich nicht meine Gedanken an Arbeit und neue Projekte mit ins Bett nehme und kann dann nicht schlafen.
Verstanden. Das heißt, wenn ich bleiben wir mal beim Golfsport, wenn ich jetzt einen Schlag ausführe, einen Putt oder einen Drive, dass ich, keine Ahnung, den Schläger immer auf dieselbe Art ins Back tue und den Schutz drüber ziehe, meinst du das damit?
Genau. Das ist ein ganz fester Ablauf, den man einmal am besten aufschreibt, dann ausprobiert, schaut, war's das schon, ist das schon das Bestmögliche, einschließlich mentaler Übungen. Wann visualisiere ich den Ballflug? Wann überlege ich mir, wo will ich überhaupt hinspielen und welcher Schläger ist der passende für die Entfernung? Wann mache ich möglicherweise eine Artentechnik? Wann nutze ich eine Affirmation oder ein Schlüsselwort, um mich im Jetzt zu halten und nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt nach einem langen Arbeitstag auf den Golfplatz gehe, dann nehme ich ja oft Gedanken mit. Wenn ich aber jetzt am Abschlag stehe und denke an was ganz was anderes, wird der Schlag wahrscheinlich nicht gelingen. Also hole ich mich zurück über zum Beispiel das Wort Jetzt. So mein Wort, was mir hilft, dass ich mich dran erinnere, hey, bleib im gegenwärtigen Moment, weil nur da bist du im Flow und nur da kannst du ordentlich spielen.
Okay.
Und das stelle ich sicher in dem Fall durch ein Wort und natürlich durch Einhalten der Pre-Shot-Routine.
Mhm, verstanden. Verständnisfrage, Ritual gibt einem dann Sicherheit? Gibt es neben dem No etwas?
Ja, es ist schon sehr wesentlich, weil unser Gehirn strebt nach Sicherheit und ist immer darauf bedacht, Energie zu sparen. Und da mit dem Thema Rituale zahlen wir halt definitiv auf das Thema Sicherheit ein. Das andere ist natürlich schon wirklich, sich selber ehrlich zu machen. Bin ich bestmöglich vorbereitet? Und da stelle ich halt immer wieder fest, dass selbst Spitzenleute immer wieder was liegen lassen. Ja, dass sie Kompromisse machen, zum Beispiel, ich habe einen Eishockeyspieler, wenn der so einen Tag hat, wo er nicht so stark im Training ist, der sitzt bis zu 7 Stunden mit seinem Handy da und macht Gaming und Scrolling und er weiß selber, dass ihm das total schadet. Und du musst halt sehr konsequent sein. Du brauchst auch einen entsprechenden Lebensbalance. Du brauchst ein ausgeglichenes Leben. Das ist wichtig. Umfeldmanagement. Mit wem umgebe ich mich? Wer begleitet mich aufs Turnier? Denn man hört ja auch immer sofort im Interview danach, ich habe jetzt zum Beispiel das Spiel von Sinner und Zverev gesehen und sofort haben sich ja beide bei ihren Teams bedankt, die ja auch dabei waren. Aber das war, ich glaube, der zweite Satz war Danke und haben sich Richtung Team gedreht und haben ihrem Team gedankt. Und auch da immer wieder zu schauen, was läuft im Team gut und wo brauche ich was anders? Also zum Beispiel, dass ich in der unmittelbaren Vorbereitung möchte in Ruhe gelassen werden. Viele Sportler brauchen einfach ihre Ruhe. Aber zum Beispiel bei jungen Leuten meinen dann die Eltern, sie tun ihren Kindern was Gutes, indem sie ja daneben stehen, sie beobachten, vielleicht nochmal irgendwie einen Tipp geben. Aber viele können das gar nicht ab in dem Moment. Und solche Dinge zu klären, ist total wichtig. Nichts dem Zufall zu überlassen.
Okay,
also kleines Beispiel noch. Wenn ich mit jungen, ich hab ja viele auch junge Sportler. Und dann gehst du das erste Mal auf ein großes Turnier. Und dann plane ich so den Tag mit ihnen und sage, okay, wann bist du am Start? Okay, was das heißt, wann musst du frühstücken? Ja, morgens um 6. Sag ich, gut, gibt's da schon Frühstück im Hotel? Fragezeichen. Das vergessen die. Ja, dann muss man da erstmal anrufen und muss fragen, dann, was magst du denn zum Frühstück? Haben die das überhaupt schon morgens um 6? Aber wenn dann ein junger Mensch mit Hunger an den Start geht, gerade beim Golfsport, wo es lange dauert, ja, dann hast du ein Problem.
Okay, das, was du jetzt sagst, ist einmal Routinen, dann die Vorbereitung und dann hast du mangelnde Disziplin angesprochen, wo schädlich ist. Und
Schlaf. Also wer nicht konsequent in der Nacht vorher und in der Zeit vorher schläft, kann damit rechnen, dass die Leistung nach unten zeigt.
Also, ja, das
der Athlet braucht ja noch mehr Schlaf wie wir. Und gerade die jungen Leute unterschätzen das komplett. Die wollen ja oft abends einfach nicht ins Bett gehen. Aber mit solchen Dingen steht und fällt es letztendlich. Weil irgendwann zahlt das halt alles oder bucht das alles von der Energie ab und der Konzentrationsfähigkeit. Da werden Fehler gemacht und die Fehler kosten mich dann wertvolle Sekunden, Minuten, was auch immer.
Okay. Und jetzt, wenn man jetzt weiter da reingeht, wenn man jetzt zum Beispiel wo ist, Herausforderungen, die im Moment sind, wie beispielsweise du machst einen schlechten Schlag oder bist du am Turnier, hast dann Double Bogey gespielt, gehst zum nächsten Abschlag, regst dich richtig auf, weil du einen Dreipad gemacht hast und sag ich mal, bist auf dem Back Nine vom Golfspiel und denkst dir, wenn ich jetzt nur 2 Birdies gemacht hätte oder irgendwie so, hätte das Turnier gewonnen. Wie geht man damit um?
Ich würde überhaupt nicht über Ergebnisse nachdenken, weil das erzeugt Druck, sondern Fokus auf den Prozess, weg vom Ergebnis. Dann kannst du immer wirklich zu 100% das Ergebnis beeinflussen. Da müsstest du in ganz vielen Sportarten sagen, nein, gerade auch beim Golfsport, wenn ich an Maxl Rein denke, da kommt der Ball auf, ist es trocken im Sommer, springt ganz blöd irgendwo in die Pampas. Du hast gut gespielt, du hast ihn gut hingelegt und trotzdem weg. Ja? Und da ist wichtig für Sportler, sich so eine, ja, auch wieder Routine, wie gehe ich mit dem Fehler um, zu erstellen. Das ist in der Regel erst, wenn du den Ärger spürst, zum Beispiel in den Bauchatmen, Entspannungsatmung, wirklich um loszulassen. Man kann dann auch sich sagen, ich lasse los, ich lasse den Ärger los. Und dann, worauf fokussiere ich mich als nächstes? Wieder nach vorne, nicht zurück, weil der Fehler ist ja schon Vergangenheit, sondern wieder, was steht jetzt an? Ne, dann kann ich mir sagen, ich gehe konzentriert an den Abschlag oder was immer gerade Thema ist. Also es braucht ein auch wieder auf den Sportler zugeschnittene Strategie für den Umgang mit Fehler. Und generell habe ich mal so Umgang mit Niederlagen und Fehler beschrieben in meinen Büchern das Thema Triple A. Das erste A, akzeptiere, dass du einen Fehler gemacht hast oder eine Niederlage erfahren hast, ohne Schuldzuweisung. Weil wer anfängt, das nach außen abzugeben an jemand anders oder das Wetter oder den Wind oder, ne, der ist nicht bereit zu lernen. Sondern akzeptiere, dann analysiere. Im Spitzensport wird das akribisch gemacht, vielleicht schon wieder zu akribisch, zu viele Daten. Aber gerade eben eher Amateurbereich oder auch in Unternehmen. Ich wundere mich manchmal, wie wenig Niederlagen wirklich sauber analysiert werden. Und analysiert heißt immer, was ist gut gelaufen? Wo gab's ursächlich einen Fehler? Und wie gehen wir dann damit um? Was heißt das jetzt für uns? Was fehlt mir an Wissen, an Informationen? Wo muss ich jetzt was üben? Präsentieren muss man üben. Ja? Und dann drittes A, abhaken. Wirklich in der Vergangenheit lassen. Und nicht sich beim nächsten Mal wieder dran erinnern. Beim letzten Mal schief gegangen, hoffentlich geht's diesmal nicht auch wieder schief. In der Vergangenheit lassen. Umfeld darf auch nicht. Trainer sagen dann ganz gerne, hey, mach mir nicht denselben Fehler wie beim letzten Mal. Dankeschön, dass du den Sportler gerade wieder dran erinnert hast. Und dann habe ich irgendwann mal ein viertes A dran gehangen, so dieses Aufstehen, Krone richten, neuen Anlauf nehmen, weitermachen. Weil ich finde, viele Menschen, gerade Startups, Entrepreneurs, junge Leute, geben zu früh auf. Das ist ja oft auch die Kunst, da, an sein Produkt, an seine Dienstleistung zu glauben, dran zu bleiben, immer wieder zu justieren, zu analysieren und weiterzumachen.
Ja, da ist ja das Stichwort Resilienz. Was da Resilienz, Durchhaltevermögen. Aber gehen wir mal auf Resilienz ein. Was ist Resilienz für dich?
Das ist eine gute Frage, weil für mich gibt es eine riesen Schnittfläche zwischen mentaler Stärke und Resilienz. Resilienz heißt ja übersetzt die Widerstandskraft, die Widerstandsfähigkeit. Und ich nehme da gerne das Beispiel von dem Schwamm. Wenn du jetzt so einen gelben Schwamm aus der Küche nimmst, oben diese grüne Fläche, und das Leben knautscht uns alle mal. Das Leben setzt uns allen irgendwann mal richtig zu. Und dann wird der Schwamm richtig geknautscht. Und der resiliente Mensch, wenn die Phase vorbei ist, erholt sich, der Schwamm geht in die ursprüngliche Form zurück. Der nicht resiliente Mensch bleibt gequetscht. Der Schwamm bleibt kaputt oder ist kleiner. Ja, und das und man kann an der Resilienz bedingt arbeiten. Also ich habe während Corona viel gelernt von Professor Dr. Gerhard Roth, für mich einer der Besten in der Gehirnforschung, leider mittlerweile verstorben. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, wir können Resilienz trainieren, Resilienz ist veränderbar, aber es hat auch Grenzen. Gene, Epigenetik, Bindungserfahrung in der Kindheit, frühe Prägung und so weiter.
Okay. Gibt's in dein oder gibt's Gewohnheiten, die mentale Stärke erhöhen und wenn ja, welche?
Also auch hier, da darf sich jeder Einzelne ehrlich machen, was ist eine schlechte Gewohnheit in seinem Leben, was ist eine gute Gewohnheit, davon gerne mehr. Schlechte Gewohnheiten sind natürlich sowas wie morgens schon im Bett das Handy zu nehmen und erstmal eine Zeit mit dem Handy zu verbringen und rumzuscrollen und sich zu vergleichen und abzuwerten und vielleicht ja gleich mal die Stimmung Daumen nach unten, sondern zum Beispiel bewusst aufzustehen, Rollladen hoch und ich beginne den Tag mit dem Satz, ich freue mich auf. Und dann formuliere ich verschiedene Dinge, auf die ich mich heute freue. Wo ich weiß, heute mit dir den Podcast zu machen. Ich freue mich ja immer, wenn ich mein Wissen und meine Erfahrungen teilen darf. ich treffe nachher noch eine Nichte, freue ich mich natürlich total drauf und so weiter. Und dann fange ich doch anders an, wie viele Menschen, die schon morgens irgendwie grantig aus dem Bett steigen und sich überlegen, mit welcher Ausrede könnte ich heute zu Hause bleiben, weil sie keine Freude an ihrer Tätigkeit haben. Also wie starte ich in den Tag? Für mich muss keiner um 5 Uhr aufstehen. Weil es gibt da auch so Leute, die immer sagen, naja, also wer erfolgreich sein will, muss morgens um 5 Uhr aufstehen. Weil es gibt ja eher die Nachtmenschen und eher die Frühaufsteher. Ich bin eher zum Beispiel jemand, ich habe alle Bücher nachts geschrieben, alle. Und dann stehe ich aber nicht morgens um 5 Uhr auf, wenn ich bis um 2 Buch geschrieben habe.
Ja. Okay, ja. Können ja absolut nachvollziehen. Ich bin ja tendenziell so eine Nachteule. Und es gibt einfach verschiedene Schlaftypen und es ist sinnvoll, in meinen Augen dem Ganzen gerecht zu werden.
Genau, so ist es.
Innerer Dialog. Mhm. Es gibt ja bei Erfolge oder Misserfolge, hat man einen inneren Dialog. Keine Ahnung, du hast ein Verkaufsgespräch, du hast irgendwie eine Produktpräsentation, du hast beim Sport einen schlechten Schlag gemacht oder kriegst eins hinter dir rüber oder keine Ahnung. Wir zum Beispiel, wir haben jetzt dann 1,5-stündigen Negativbeitrag bekommen, womit umzugehen. Also ist ja, einmal gibt es ja das, ob das stimmt, was da drin steht oder nicht, aber die andere Frage ist ja, wie geht man damit um? Mhm. Das innere Dialog. Was gibt es da Tipps, Hacks von deiner Seite, was man da machen kann?
Also wie gesagt, mir ist ganz wichtig, 24 Stunden, 7 Tage die Woche positiv denken ist Nonsens. Also das ist für mich Chaka, davon distanziere ich mich. Man darf auch mal Frust haben, man darf. Also noch wichtiger ist Trauern, wenn es wirklich Trauer gibt, man hat einen Menschen verloren, dann gibt es einen Trauerprozess. Aber ich sage eben immer zeitlich begrenzt. Und dann ist wichtig, Gedanken, die mich nach vorne bringen, Gedanken, die realistisch sind, also mich selber anlügen, bringt gar nichts. Sondern eventuell über Annäherung, es gibt zum Beispiel einen großen Bereich der Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Wenn ich mich aber derzeit nicht lieben kann, fange ich eher an, ich mag mich oder ich mag mich ein bisschen. Weil sich selber anlügen bringt nichts. Also zum Beispiel auch, wenn man krank ist, zu sagen, ich bin gesund und dann werde ich wieder gesund, das ist für mich Chaka-Chaka.
Mhm. Sondern, also, ist es, was du jetzt gerade sagst, ist, die Frage war ja der innere Dialog. Mhm. Das heißt, das Erste, was du sagst, ist, man muss nicht immer positiv sein, sondern richtig, einfach das akzeptieren, wenn es scheiße ist, ist es scheiße.
Genau, also das darf auch für einen Moment Raum haben, nur nicht drin hängen bleiben. Weil wenn wir zu lange drin hängen bleiben, dann kommen ja so Dinge wie Depressionen und andere psychische Erkrankungen hinterher.
Okay. Ja?
Sondern wichtig ist dann auch mal, Gedanken sind keine Fakten, sondern wir interpretieren etwas hinein, wir fügen was hinzu, wir lassen etwas weg. Und diese Gedanken zu hinterfragen, kann ich mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Gedanke wahr ist? Da muss ich ganz oft sagen, nein. Und dann zu schauen, was gibt's für Gegenbeweise oder was will jetzt der Gedanke für mich sicherstellen. Denn ganz oft ist es ja auch, wir schützen uns ja auch dadurch, dass wir manchmal Gewohnheiten haben, Gedanken haben, dass wir agieren, wie wir agieren. Angst hat einen großen Schutzfaktor. Deswegen regt's mich auch auf, wenn jemand sagt, weg mit der Angst. Nein, bitte nicht, sondern schauen, wofür schützt dich genau die Angst und kannst du das auf andere Art und Weise sicherstellen. Ja, und daher Gedanken, für mich ist es einfach total wichtig, diese Gedankenhygiene, wenn jemand eben jetzt ins Gespräch geht und ich würde jetzt irgendwie einer negativen E-Mail nachhängen und hätte innerlich irgendwie negative Gedanken, dann könnte ich mit dir kein flüssiges, gutes Gespräch führen. Und dann vorher auf den eigenen inneren Zustand einzuwirken über einen produktiven inneren Dialog, darum geht's mir. Ja, also ich habe so den Standardsatz, ich liebe, akzeptiere, also ich liebe mich so, wie ich bin. Ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig.
Mhm.
Ja, ich glaube an mich und meine Fähigkeiten. Ich vertraue mir und meinen Stärken. Ich bin dankbar über die Einladung, heute hier zu sein. Und ich bin mutig, weil manche Menschen würden sich überhaupt nicht trauen, hier zu sitzen und irgendwie was ad hoc zu antworten, ne, auf Fragen, die ich gar nicht kenne.
Okay, okay. Gibt es irgendwas, was du Hochleistungssportler sagst, hey, ich habe jetzt den Schlag verkackt oder du bist im Boxkampf, merkst, du bist noch Punkten hinten, der Gegner hat gerade so Übermacht. Gibt es da irgendwie so eine Guideline?
Ja, das hängt jetzt von der Sportart ab. Im Golf nehme ich so ein, ich nenne das mentales Wohnzimmer. Ich ziehe um den Ball, da wo er liegt, im Inneren einen Kreis von 1 Meter. Und solange ich innerhalb dieses Kreises bin, darf ich auch mal wütend sein, irgendwie aufstampfen, wenn ich alleine bin, vielleicht auch mal einen Schrei loslassen. Nur wenn ich dann diesen Kreis verlasse, dann komme ich zurück ins Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment. Und da ist ja nichts, da ist kein Ärger, da ist kein schlechter Schlag. Das ist Natur, das sind andere, die vielleicht mitlaufen, da sind abends die Tiere auf dem Platz, kann ich beobachten. Und wenn ich dann wieder den Kreis betrete, komme ich zurück ins, also wo ist das Ziel, Schlägerwahl, Pre-Shot-Routine und so weiter. Also dieser Wechsel rein in den Kreis und letztendlich, ich habe das mal gelesen in dem Buch von Tiger Woods, er hat nämlich eine 5-Meter-Linie. Also immer wenn 5 Meter hinterm Ball ist, Schluss mit Grübeln, Technik, Analysen und so weiter. Weil sonst nimmst du ja die Anspannung, die der schlechte Schlag auslöst, mit zum nächsten Abschlag und dann wird der nächste Abschlag auch nichts.
Okay, jetzt ist spannend.
Und das können wir ja, es gilt ja für uns auch. Ihr habt hier schöne Räume, Büros. Du hast gerade ein negatives Telefonat gehabt und der Kunde wartet nebenan in einem Meeting. Du möchtest mit ihm schönen Deal machen. Dann ist ja wichtig, dass du den Frust über das Telefonat, bis du die Tür betrittst und dem Kunden Hallo sagst, hinter dir lässt. Mhm. Und da für sich etwas zu finden, was dir hilft. Mir hat mal jemand gesagt, ich springe einmal in die Höhe und schreie Juhu. Was immer es ist, ja, ist es eben innerlich dann die Erinnerung an einen Erfolg. Ist es, ich schreibe einen Zettel und lasse ihn bewusst auf dem Schreibtisch liegen. Was immer es ist, Atemtechnik ist es halt für mich das Mittel der Wahl. Das kann man immer gut machen mit einem Ruhebild in Verbindung, dass man mal ganz kurz an so einen Ort der Ruhe geht und 3, 4, 5 Mal in den Bauch atmet, bevor ich dann eben die Tür öffne und den
Verstanden,
Raum betrete.
Ja. Das heißt, gibt es jetzt nicht so die universelle Roadmap für das Ganze, sondern je nach Sport oder je nach Prägung geht man her und schaut, dass man sich seine Routine festlegt und schaut, okay, ich habe jetzt halt im Unternehmertum, im Berufsleben, habe ich diese Herausforderung, weiß, dass es kommt. Die Frage ist nur, wie ich dann damit umgehe. Beim Golf dasselbe. Und je nachdem kann man sich halt dann seine Rituale bauen, aber das sind auch wieder Dinge, die du vorbereitest und, sag ich mal, im Voraus ja auch schon trainierst, wie man mit umgeht.
Ja, weil das, was du nicht vor dem Wettbewerb oder einer wichtigen Präsentation übst, wirst du dann unter Druck nicht abrufen können. Das ist wie mit Training. Ja? Du musst Golf immer und immer wieder trainieren auf der Driving Range und auf dem Platz, damit du dann, wenn du Turnier hast, ein gutes Spiel abliefern kannst. Jetzt kommt noch eben ein wichtiger Punkt. Mentale Stärke heißt, dass ich am Tag X dann, wenn es drauf ankommt, meine bestmögliche Leistung abrufen kann, unabhängig von inneren und äußeren Störfaktoren. Da steht nicht gewinnen. Da steht nicht Schleifer, da steht nicht, dass ich dann den Vertrag unterschreiben kann, sondern meine bestmögliche Leistung abrufen und entweder es reicht oder es reicht nicht. Aber der Fokus von vielen geht ja, wenn ich heute Sportler frage, du hast in 2 Wochen ist Europameisterschaft, das ist dein Ziel, ja, Finale oder Gold oder auf dem Podest stehen, alles Ergebnisziele. Kann ich nicht beeinflussen, weil gerade in Sportarten wie Dressur, da gibt's Richter, entscheiden auch, oder im Fußball jetzt Schiedsrichterentscheidungen, ne, die ja auch einen Ausgang eines Spiels beeinflussen. Und daher ist immer wieder wichtig, Prozess, Prozess, Prozess. Und das gilt für mich auch für Unternehmen, immer wieder auf die Prozesse zu schauen.
Okay, cool. Ja, kann ich sofern wiedergeben, also zumindest jetzt in meiner Erfahrung, dass wenn was nicht läuft, dann schaust du, was hast du gemacht, wo es gelaufen ist. Was machst du jetzt gerade? Was wurde verändert? Wie geht man damit um? Du sagst, auf den Prozess, sag mal, fokussieren bzw. Fokus. Gibt es irgendeine 60-Sekunden-Geschichte, wo du sagst, das machst du und dann bist du wieder im Hier und Jetzt, hast den Frust abgeschüttelt? Wenn du jetzt halt eine Routine oder einen Gedankengang oder 3 Tipps raushauen müsstest, wie kommst du, egal in welcher Situation, wieder ins Hier und Jetzt, sodass du ruhig fokussiert handeln kannst?
Atmung. Ja, es gibt ja ganz viele verschiedene Atemtechniken. Ich für mich bevorzuge die 5-4-3-2-1 Atmung. Also ich atme bewusst in den Bauch und beschreibe 5 Dinge, die ich sehe, 4 Dinge, die ich höre, 3, die ich fühle, also zum Beispiel den Stuhl unter mir, 2 Dinge, die ich rieche und 1 Sache, die ich schmecke. Und wenn ich das mache, kann ich nicht gleichzeitig innerlich im Kopf in irgendwelchen Dramen mich aufhalten. Ja. Ne? wie wird der Kunde jetzt reagieren und was bedeutet jetzt das Ergebnis für mich, wie wird der Chef über mich denken und so weiter. Es gibt die Bauchatmung, es gibt die Nasenatmung, Zwerchfellatmung und so weiter. Es gibt ganz viele verschiedene Wim Hof-Atmung, ganz viele verschiedene Atemtechniken. Und da eine für sich zu finden, die dir persönlich hilft und die immer wieder zu anzuwenden, auch wenn es vielleicht der Stresslevel mal nicht bei 8 bis 10 ist, wenn Höchstmaß 10 ist, sondern wirklich immer wieder im Alltag. Weil wir reden ja viel über Stress. Ja, ganze Zeitungen, alle sind voll von Stress. Erstens gibt es auch einen positiven Stress, den Eustress, neben dem chronischen Stress oder dem negativen Stress. Wenn wir alle jeden Tag immer wieder, wenn wir zum Beispiel in der S-Bahn sitzen, im Zug sitzen, mal 3, 4, 5 tiefe Atemzüge nehmen würden, würde Stress immer abgebaut werden. Nicht gegen null, aber würde weniger werden. Und das in Verbindung mit einer Ruhebildvisualisierung nennt man das. Du gehst im Kopf an einen Ort der Ruhe. Fabian Hambüchen hat das so schön beschrieben, ne? Leichtathlet, der noch bei dem letzten Start auf Olympischen Spielen eine Goldmedaille gewonnen hat. Er geht im Kopf in den Lift, fährt in den 60. Stock von einem Hochhaus, betritt ein großes Büro, keine Flatscreens an den Wänden, keine Kunst, setzt sich an so einen großen hölzernen Schreibtisch mit vielen Schubladen und legt da seine Sorgen und Probleme ab. Und wenn er da alles abgelegt hat, dann fährt er wieder mit dem Lift runter, geht über die Straße, schlappt aus den Schuhen, spürt den Sand unter den Füßen, sieht das leicht bewegte Meer vor sich, nicht die großen Wellen, es wäre zu aufregend, die leicht bewegt, und die Mondsichel, die sich im Wasser spiegelt, und kommt zur Ruhe. Und sowas, wenn man ein Gänsefüßchen perfektioniert, dann kannst du, egal wo du bist, in dem Moment, ob immer, wie gesagt, total aus der Wut rauszukommen, aber du bleibst handlungsfähig, weil es geht im Mentaltraining um Handlungsfähigkeit. Unter Druck und vielleicht trotz Wut, ja, weil wir können nicht immer tschakka-tschakka gut drauf sein. Das ist auch nicht das Leben. Und wenn man gerade was ganz Heftiges erlebt hat und du musst trotzdem präsentieren, dann ist das ja irgendwo immer noch im Hintergrund. Es ist auch eine Diskussion im Sport immer wieder. Wenn erst der Vater gestorben ist, vorletzte Nacht, geht der Sportler an den Start oder nicht? Die meisten ja. Aber dann musst du auch deine Gedanken kontrollieren können, ne? Aber deswegen wird er nicht tschakka-tschakka gut drauf sein, ne? Sondern er kann sich konzentrieren, fokussieren, seinen Job machen.
Okay. Das habe ich gerade sehr cool gefunden, das Mentaltraining, das trotz Herausforderung handlungsfähig, genau, zu bleiben.
Genau.
Habe ich auch so noch nie gehört, für einen sehr interessanten Winkel.
Mhm. Ja. Denn, wie gesagt, das Leben spielt ja manchmal wirklich übel mit, ich höre Geschichten im Coaching, da denkst du manchmal, das ist ein schlechter Film. Nein, das ist das Leben. Und trotzdem weiterzumachen und sich auch nicht irgendwo reinfallen zu lassen. Ich meine, das ist jetzt was sehr Persönliches, aber ich habe letztes Jahr erlebt, im August, bin in eine Angstgeschichte reingelaufen. Ich habe panische Angst bekommen, bin nachts im Bett gelegen mit 3 Anoraks und 2 Decken, weil ich so gefroren habe, ist ein typisches Zeichen für Angst. Und trotzdem weiterzumachen, ich wollte ja jetzt nicht einfach mal meinen Job damit aufhören, ne? Sondern natürlich, ich habe mir Hilfe geholt. Mentale Stärke heißt, du holst dir Hilfe. Du gibst an der Stelle zu, du hast da ein Problem. Und hab dann aber auch dank meiner Techniken, die ich habe, es gibt zum Beispiel auch schnelle Augenbewegungen, hab da immer wieder mit der Angst gearbeitet. Und es hat bis dieses Jahr im Februar gedauert, bis sich das wieder verändert hat. Und das für mich die größte Herausforderung war, zu akzeptieren, dass ich, Antje, Mentalcoach, Angst hat. Ich habe das versucht, lange immer wieder irgendwie zu leugnen, das kann doch gar nicht sein. Und in dem Moment, wo es mir gelungen ist, es zu akzeptieren, auch nicht unbedingt zu verstehen, wo es herkommt, weil du verstehst nicht alles. Es gibt nicht immer einen Grund für etwas. Kann auch so weit in der Vergangenheit liegen, dass du es gar nicht mehr weißt.
Ja, es gibt schon toughe Situationen im Leben.
So ist es.
War vergangenes Jahr, war ja auf einer Messe und ein sehr guter Freund von mir war da mit dabei. Und der hat dann erfahren, dass sein Sohn erneut Krebs hat. Und das zu erleben, wie der da reagiert hat, und dann hat er, sag mal, sofort auf ins Flugzeug und so weiter, das war spannend. Also wir reden ja jetzt so hypothetisch über Probleme, aber sowas ist ja, es gibt so viele Herausforderungen und Leben ist einfach auch tough.
Ja.
Es ist einfach so. Und es kämen Dinge um die Ecke, mit denen man nicht gerechnet hat.
So ist es.
Ja. Und deswegen finde ich, ich habe das noch nie so toll gehört, Mentaltraining, das Ergebnis vom Mentaltraining ist quasi, dass man in herausfordernden Situationen handlungsfähig bleibt.
Genau.
Das finde ich toll. Toll.
Danke.
In dem Buch 111 Mental-Hacks, das du geschrieben hast, hast du da so drei Lieblingsgeschichten, drei Lieblings-Hacks, die du uns sagen möchtest?
Das eine ist, lerne zu unterscheiden, was du kontrollieren, teilweise kontrollieren und nicht kontrollieren und beeinflussen kannst. Weil ich finde, wir diskutieren viel zu viel über Dinge, die wir nicht ändern können. Ich kann den Chef nicht ändern, den Kunden nicht ändern, das Wetter nicht. Aber ich kann meine Gedanken verhalten, ich kann auf meinen Körper einwirken, meine Entscheidungen, ob ich mich akzeptiere, Wertschätzung mir selbst gegenüber und so weiter.
Ja. Ne? Finde ich toll. Viktor Frankl hat ja das perfektioniert.
Genau, ganz genau. Ne? Also es ist etwas, was ganz viel ins Coaching einfließt, auch in Meetings, weil ich will nicht im Meeting meine wertvolle Lebenszeit vertun mit Dingen, die ich gar nicht ändern kann. Gesetzliche Vorgaben sind gesetzliche Vorgaben. So, brauchen wir nicht diskutieren, wie wir da jetzt irgendwie anders mit umgehen.
Okay, der zweite?
Der zweite ist eben das Thema wirklich Atemtechniken. Die kosten nichts. Wir haben die Atmung dabei, sie ist in uns. Wir müssen sie nur anzapfen.
Ja, ich habe letzte Woche hier im Podcast Dr. Josephine Worsack, die beim Wim Hof die Ausbildung gemacht hat, selbst ein eigenes Institut hat und sehr cooler Podcast, der kommt jetzt auch raus, bevor der Podcast rauskommt. Und du kannst halt mit der Atemtechnik direkt sofort das Nervensystem regulieren.
Genau.
Und das geht, soweit ich weiß, nur über die Atmung.
Ja, es gibt schon, viele Möglichkeiten, aber es ist so effektiv.
Ja.
Vor allem, es kostet nichts. Ich behaupte manchmal, wenn es was kosten würde, würden es die Menschen vielleicht mehr machen, wenn sie was dafür bezahlen müssten. Weil wenn ich was bezahle, dann nutze ich es tendenziell eher mal.
Ja.
Also daher wirklich das Thema Atemtechniken. Und übernimm zu 100% Verantwortung für dein Denken, deine Emotionen, dein Verhalten und deinen Körper. Also da gehört für mich auch so ein bisschen Dinge dazu wie Ernährung, Trinken, Wasser trinken und nicht das ganze Süßgeplempel, Limo, Cola und so weiter. Und ich glaube, dass es vielen Menschen deutlich besser ginge, wenn sie in die Verantwortung gingen für ihren Schlaf, ihre Ernährung, ausgewogene Ernährung, Bewegung. Jeder Zweite bewegt sich viel zu wenig. Thema Stressabbau, ja, ist halt Bewegung. Keiner muss ins Fitnessstudio gehen, das ist nicht meine Aussage. Es reicht, sich aufs Radl zu setzen oder zu Fuß, um Block zu gehen. Das ist natürlich am besten in Verbindung mit Natur, nicht ins Fitnessstudio. Ich bin gar nicht so der Fan von Fitnessstudios. Gut, Spitzensportler müssen das machen, aber ich finde oft eine Radlfahrt oder einen Spaziergang in der Natur besser als Radlfahren im Fitnessstudio und gegen die Wand gucken oder Fernsehen schauen und dabei negative Nachrichten konsumieren.
Ja. Okay, verstanden.
Und ein vierter Punkt würde ich gerne ergänzen, weil er mir gerade einfällt. Ich habe gerade von Professor Esch einen Vortrag gehört auf dem Kongress über das Thema Einsamkeit und Verbundenheit. Und das Thema Beziehung ist Burnout-Präventionsfaktor Nummer 1. Da gibt es unendlich viele Studien dazu. Aber unsere Gesellschaft vereinsamt. In den Städten, jeder Zweite lebt alleine. Durch das Thema Social Media, Homeoffice und so weiter. Wir reden immer weniger miteinander, immer mehr E-Mail-Ping-Pong, immer mehr Bequemlichkeit, wenn du jemanden anrufst und sagst, hey, gehen wir noch in den Biergarten oder gehen wir mal noch eine Runde schwimmen. Ah, nee, ich bleib lieber zu Hause. Also das Thema wieder auch Wertschätzung. Ich finde Wertschätzung und Respekt. Schau in die Social Media, wie Menschen aufeinander rumprügeln und das dann oft natürlich im Schutz der Anonymität. Das finde ich furchtbar. Das macht ja auch mit meinen Sportlern was, die ich begleite, was sie da teilweise lesen müssen über sich. Bis hin ja zu Drohungen, weil Tar den Elfmeter nicht reingebracht hat. Ne? Also das Thema mehr wieder ein Füreinander, nicht nur ein Miteinander, sondern ein Füreinander. Und dann, glaube ich, ging es uns in diesem Land wieder deutlich besser.
Ja, das sehe ich genauso. Also die Punkte kann ich genauso unterstreichen. Ich finde es auch, wir haben jetzt WDR, 1:30 Negativberichterstattung über uns und wir sind gewarnt worden vor Ärzten, die das eben schon durchgemacht haben. Wim Hof, die Iceman, 27 Weltrekorde, La Vita. Es gibt wirklich Leute mit Rang und Namen, die ja wissenschaftlich geniale Arbeit machen. Mhm. Und die sind dann auch alle durchs selbe Format gezogen und der Arzt, der uns sozusagen mehrere, wir sind ja da in sehr coolen Kreisen unterwegs, die sagen, mit einem gewissen Erfolg oder wem er anscheinend erfolgreich ist oder mit einer gewissen Sichtbarkeit oder mit einer gewissen Wirkungsweise, also wenn dein Produkt angenommen ist, würde sehr gut wirken, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie dich angreifen. Und du denkst dann so, ja, wenn sie dann angreifen, irgendwie so. Und das eine ist das im Voraus oder sagen wir mal, das zu hören, wenn jemand kritisiert wird oder durch den Dreck gezogen wird. Mhm. Und das andere ist es zu erleben, mhm, und wie man dann darauf reagiert und was man macht. Deswegen finde ich, weil in Panik zu verfallen ist ja dann besonders schwierig, mhm, sondern du musst ja handeln und schauen, wie man was macht. Ich fühle das von Hochleistungssportlern, die ich erkenne, die sagen, oder auch von Leuten, die sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, wenn die irgendwas machen, wie das ist mit dem Shitstorm. Das geht nicht spurlos vorüber.
Absolut.
Und deswegen finde ich den vierten Punkt von dir sehr gut und auch, dass man einfach schaut, dass man mental handlungsfähig bleibt.
Mhm. Ja, oh, heftige Geschichte, was du da erzählst.
Ja, also ich wünsche es niemandem, aber man geht dann noch stärker raus. Also im Nachhinein sind wir sehr dankbar für das Ganze.
Ja, ist auch eine Werbung. Umgekehrt. Ich glaube, dass sich der ein oder andere eher mit euch mal beschäftigt hat. Ja,
ja, tatsächlich. Also für viele Leute, die merken halt einfach, was die gesagt haben, ist teilweise schwierig und dann ziehen sie, ich mag gar nicht so darauf eingehen, aber ja, ist es, wie du eben gesagt hast, es ist teilweise ja eine sehr gute Werbung.
Deswegen, also mein Wunsch wäre ja auch, ich erlebe das, also ganz anderes Thema, aber Führungskräfte werden extrem schlecht gemacht. Man spricht auch nur noch von guter und schlechter Führung. Für mich das Schulnotensystem, so einfach ist Führung nicht. Wir können doch über Führung diskutieren oder Unternehmertum, ohne andere abzuwerten, ohne Menschen schlecht zu machen. Wir können doch darüber reden, wie kann ich anders oder besser führen, ohne dass ich immer sagen muss, ja, die sind ja alle schlecht. Ja, und dasselbe gilt mit Produkten. Wir können doch über Dinge reden, ohne dass ich auf der anderen Seite jemand schlecht machen muss. Und das würde ich mir so sehr wünschen.
Conny, absolut nachvollziehen, ja. Mal so ein paar kurze Fragen. Und zwar mentale Stärke versus Talent. Was gewinnt?
Kopf, mentale Stärke. Also ich bin jetzt kein Talentforscherin, aber man sagt so bis zu 30% macht Talent aus und danach geht es rein um den Kopf. Vor allem, wenn du einen talentierten Sportler hast, der dann eine faule Socke ist, dann hilft dir das nicht weiter. Also, ja, manche ruhen sich dann auf dem Talent aus, kommen sie auch nicht weiter.
Ja.
Also ich habe es ja am Anfang erzählt, mit Oliver Kahn mal ein paar Stunden verbracht und durfte ihn so ein bisschen fragen, was hat dich eigentlich erfolgreich gemacht? Und er bezeichnet sich als talentfrei. Und dann habe ich mal über Per Mertesacker ein Buch gelesen, er sagt auch über sich, er sei talentfrei. Rein durch Fleiß, Arbeit. Oliver Kahn hat gesagt, immer dann, wenn die Mannschaft in die Kabine ging, unter die Dusche, ist er ein drittes Mal raus und hat noch eine dritte Einheit trainiert, weil er wusste, er hat da Defizite, die er trainieren muss.
Zweite Frage, Routine versus Motivation.
Schwierige Frage für mich. Ich würde sagen Routine. Motivation bringt, also ist vielleicht so ein etwas, was dich loslegen lässt, aber Routine hält dich im Spiel. So würde ich es formulieren.
Dein bester Mentalhack in einem Satz.
Atme tief in den Bauch. Achte dabei, dass das Ausatmen doppelt so lang ist wie das Einatmen. Nutze deinen Atem.
Hey. Okay. Gibt es irgendeine Situation oder Sportler, einen Moment, wo du gesagt hast, also das habe ich nicht erwartet oder der Moment war besonders.
Ich war jetzt mit Lorena Brandl Taekwondo auf der Europameisterschaft in München. Sie hat als einzige Sportlerin zum zweiten Mal hintereinander die Goldmedaille gewonnen. Und da vor Ort zu sein, anzufeuern und danach uns in den Armen zu liegen. Und ich begleite sie jetzt seit 7 Jahren. Sie war eben auch in Paris letztes Jahr. Aber das war schon, da kriege ich auch gerade eine Gänsehaut. Das ist für mich ganz was Besonderes. Oder eine andere Sportlerin ist jetzt, war nicht abzusehen, hat sich für die Weltmeisterschaft in Aachen im Reitsport qualifiziert und dann bekomme ich eine WhatsApp mit einem Foto von der Aufstellung. Und dass die Sportler mich oft noch vor den Eltern informieren darüber, das ist etwas ganz Besonderes für mich.
Ja, vor allem, weil Sport so hart ist. Ich immer denke, wenn du als Unternehmer so hart trainierst wie disziplinierte Sportler, dann muss der Unternehmen eigentlich erfolgreich sein.
Ja, genau.
Wann wird gesunder Druck schädlich?
Wenn es ein Dauerzustand wird, dann wird gesunder Druck schädlich. Weil wir brauchen ja immer auch mal ein bisschen Druck, sonst wird ja auch im Leben überhaupt nichts fertig. Daher finde ich, muss man immer unterscheiden, ist es ein momentaner Druck oder ist es ein Dauerdruck? Und entsprechend, wenn es ein Dauerzustand wird, dann wird es schädlich.
Okay. Dann hier gegen Ende Frage, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte mal als Profisportler, Unternehmer, bereitet sich auf eine Rede, Kampf, Wettkampf, auf eine herausfordernde Situation vor, wie kann man die kontaktieren?
Ich habe 2 Webseiten, ich habe Online-Kurse, es gibt 14 Bücher, es gibt 2 Podcasts, es gibt einen YouTube-Channel, den ich allerdings nicht so gut pflege. Es kommt jeden Tag ein Post. Also man findet mich gut im Netz.
Sehr cool. Als abschließende Frage, Antje. Was machst du selbst, um mental stark zu bleiben?
Ich achte extrem auf meinen Schlaf. Da diskutiere ich nicht, da verhandle ich nicht. Ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Deswegen, wenn ich es im Unternehmen entscheiden kann, gibt es vor 9 Uhr kein Training. Ich entspanne, ich habe eine gute Entspannungsfähigkeit. Ich fahre in den Urlaub und bin im Urlaub. Ich arbeite nicht, auch nicht als Unternehmerin. Ich habe natürlich im Backoffice gute Leute und trotzdem, ich habe gelernt, dann vor Ort zu sein. Und das ist meine größte Stärke, ich lebe sehr stark im Hier und Jetzt. Also sehr stark im gegenwärtigen Moment. Ich kann mich nicht an, ich hatte letztens einen Familienzwist, da wurde mir irgendwas von vor 17 Jahren vorgehalten. Ich kann mich nicht daran erinnern. Weil dafür lebe ich viel zu sehr im Hier und Jetzt, gestalte meine Zukunft, möchte was bewirken und Vergangenheit kann ich nicht mehr ändern. Passiert, ich habe Fehler gemacht, genauso, ganz klar. Aber ich kann es nicht ändern, ich kann es nur jetzt besser machen und in der Zukunft. Also das Leben im Hier und Jetzt.
Was für schöne Schlussworte, sehr schön gesagt. Antje, vielen Dank, dass du heute zu uns nach München gekommen bist, für deine Zeit und für die Aufnahme. Für alle Leute, die Antje kontaktieren wollen, gern in die Bio unten schauen. Wir werden es direkt verlinken und ansonsten danke fürs Zuhören und gern abonnieren.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.